Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.
Hallo Josef, schön dich zu sehen.
Hey Lynn, schön dich zu sehen. Wir machen endlich unsere Hörerinnenfolge.
Ja.
Es ist soweit. Wir haben ein bisschen gesammelt, wir haben ein bisschen abgewartet, auch ein bisschen gehofft, dass was kommt. Aber wir hatten natürlich auch schon ein bisschen was zugeschickt bekommen.
Richtig, es hat sich einiges angesammelt und ich habe gerade nochmal überlegt, wie viele Jahre das jetzt sind. Seit April 2021, oder?
Nee. Seit wir den Podcast machen?
Ja,
jetzt so?
21, 22.
Oh, das ist eine gute Frage. 22?
Ich glaube 22.
Ja. Man rutscht immer so, finde ich, alles, was so nach 2020 ist, so, ja. das rutscht alles so ineinander, die Jahre, so, ne? Die kann man gar nicht auseinanderhalten.
Aber das heißt ja, wir sind jetzt ziemlich genau gerade bei 2 Jahren. Wir haben heute den 30. April. Oh, herzlichen Glückwunsch.
Wir recherchieren das nochmal. Das wird natürlich dann nochmal gesondert gefeiert, aber genau, ich glaube, wir waren ein bisschen später dran, aber das werden wir sehen. Jedenfalls jetzt unsere Folge zu HörerInnenpost. Das bedeutet auch, dass wir heute eine sehr bunte Folge haben mit sehr unterschiedlichen Büchern, die einfach nur dadurch zusammengehalten werden, dass sie uns zugesendet wurden.
Richtig.
Und wir fangen mit einem Buch an. Ich finde es ja immer so gut, Lynn, weißt du, weil ich muss ja in die Outlines immer, wenn ich die mache, schreibe ich ja immer die Autorennamen rein oder so oder Autorinnennamen. Und wenn dann so steht, so Liquid Center oder so, denkt man sich so, what, wo soll ich das jetzt hinschreiben?
Ja,
weißt
du,
ist jetzt so, wer ist Liquid Center und was ist das für ein Buch? Beziehungsweise, das Buch, davon habe ich schon gehört, aber wer ist das, wer steht dahinter und stell uns mal Wir kommen vor.
Ja, also ich hatte neulich ein sehr, sehr schönes Paket im Briefkasten und darin befand sich das Buch Wir kommen und Liquid Center, das sind die Herausgeberinnen, das ist ein Kollektiv, ein feministisches Literaturkollektiv, das im Kern aus den Autorinnen Verena Gündner, Elisabeth Hager und Julia Wolf besteht und sie wollen in ihrer Zusammenarbeit feministische Fragestellungen in der zeitgenössischen Literatur sichtbarer machen. Und dafür arbeiten sie eben nicht nur zu dritt miteinander, sondern sie arbeiten wechselweise auch mit anderen zusammen. Das ist ganz schön, weil dadurch natürlich das ganz fluid ist. Das steckt ja schon im Namen, dass es quasi kein starres Gebilde ist, mit dem wir es hier zu tun haben, sondern einem festen Kern. Und darum herum entwickeln sich immer neue Projekte, die dieses zentrale Anliegen haben.
Also zusammenarbeiten heißt dann auch immer zusammen schreiben oder läuft ein bisschen darauf hinaus bei diesen Projekten? Oder?
Ich weiß gar nicht tatsächlich, was noch so passiert ist, weil dazu auch nichts im Buch stand. Ich glaube aber, es geht natürlich immer grundlegend um die zeitgenössische Literatur. Das ist natürlich der Kern der Sache. Und in diesem Fall ist ein Buch entstanden, das den Titel Wir kommen trägt und als Kollektivroman bezeichnet ist. Und das Ganze ist eine Versammlung, ein Gemeinschaftswerk von 18 AutorInnen, die sich, das ist ganz interessant, in einem geteilten Online-Dokument anonym ausgetauscht haben.
Okay, ja.
Und anonym über Sex und Begehren gesprochen haben, geschrieben haben. Und ja, das klingt natürlich mal wahnsinnig vielversprechend. Vor allem die Bezeichnung Kollektivroman hat mich total neugierig gemacht. Und ich wollte mal fragen, ob du eigentlich schon Berührungen hattest mit so sehr experimentellen Texten, die so die Gattung Roman gesprengt haben. Du bist ja auch ein bisschen klassischer ausgebildet als ich im Bereich Germanistik.
Also ich glaube, ich habe schon so Texte kennengelernt. Allerdings muss ich sagen, am meisten noch am Institut. Also, ne, weil auch einfach von Kommilitonen, Kommilitonen, die Texte anders geschrieben haben, sage ich mal.
Am Literaturinstitut.
Genau,
am
Literaturinstitut in der Praxis, genau. Ja, wobei in der Theorie, also ich kenne halt jetzt so zum Beispiel diese Cut-Up-Techniken, die es in New York zum Beispiel in einer bestimmten Zeit gab, William S. Burroughs, so Romane, die so, also Cut-Up ist ja, um es ganz kurz zu erklären, so man schneidet verschiedene Sätze aus und fügt die dann irgendwie ein bisschen wahllos zusammen. Oder nicht wahllos, aber man fügt die einfach zusammen und dadurch entsteht was Drittes.
So wie eine Collage quasi.
Wie eine Collage, genau. Wie eine Collage, aus der aber eben eine literarische Collage Aber trotzdem würde ich sagen, was ich noch nicht so kenne, also ich weiß, dass es diese Ansätze gibt und dass es auch so Gruppen gab immer wieder in der Literaturgeschichte, aber ich habe noch nie einen Kollektivroman gelesen, also einen wirklichen, ne? Weil ich weiß nicht, es gibt natürlich diese, zum Beispiel Krimis, da ist das irgendwie ganz beliebt, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, dass es da so ein paar ganz erfolgreiche Autoren, Autorinnen, Duos gibt, die dann ihre Krimis zu zweit schreiben oder sowas, ne? Oder was es ja auch gibt. Präsidenten, die Clintons schreiben ja immer mit diesem einen Krimi-Autor zusammen so Kriminalromane, weißt du?
Ah, wow. Okay,
die dann immer Bill Clinton und James Patterson, glaube ich, Hillary Clinton und James Patterson. Also kannst du mal drauf achten, sowas gibt es halt auch, aber das Prominente irgendwie auch so ein bisschen. Okay. Aber das ist ja eine ganz andere Angang, als jetzt so wirklich zu sagen, was du gesagt hast, man hat ein Dokument und hat wirklich einen Kollektivroman. Ja. Wie funktioniert das? Macht das dann, also wie liest sich das? Gibt es eine Perspektive?
Naja, es gibt viele Perspektiven. Und ich glaube, man darf sich an dem Romanbegriff nicht so aufhängen.
Okay.
Weil davon ist es für mich, oder der hat sich für mich nicht eingelöst, was jetzt aber nicht was Negatives ist in meiner Einschätzung. Sondern ich glaube, es hat was mit der Lesegewohnheit zu tun.
Ja.
Es gibt sehr viele Ichs.
Okay.
Was fast ausschließlich, glaube ich. Es gibt eine personelle Perspektive für einen kurzen Abschnitt. Ansonsten gibt es sehr viele Ichs. Und ich kann ja mal versuchen, wie sich das Buch für mich gelesen hat. Ich habe es an einem Abend durchgelesen. Und am Ende habe ich mich so ein bisschen gefühlt, als wäre ich mit Bekannten und fremden Menschen saufen gewesen. Und wir hätten so einen Talk gehabt, bei dem man Dinge erfährt, die man nie wissen wollte und bei dem man Dinge erzählt, die man nie erzählen wollte. Und am nächsten Tag fühlt man sich dann besser und beschissener zugleich. Mhm. So war es, dieses Buch zu lesen. Und zwar, habe ich das Gefühl, dass da zunehmend so die Hemmungen verloren worden sind und das aber im positiven Sinne. Hier kommt ganz vieles ans Licht, hier kommt ganz vieles zur Sprache und vieles, was da als hochintimes, als hochintime Ich-Erzählung, als hochintimer Ich-Bericht in kurzesten und in kurzen und kürzesten Fragmenten erzählt wird, das morpht sich zu so einer kollektiven Erfahrung plötzlich. Also man merkt immer mehr, dass das alles nichts Individuelles ist, auch wenn es sich stets so anfühlt, sondern dass dann wieder das Echo kommt im Dokument mit: Jetzt muss ich daran denken und ich hatte mal das und das und so weiter. Allerdings darf man sich davon, glaube ich, auch nicht so sehr aufs Glatteis führen lassen, weil es hätte ja auch nicht Roman heißen müssen. Also ich glaube, das spielt auch so ein bisschen mit so einer Leseerwartung, dass man dann denkt, okay, wer sind die 18 AutorInnen? Bis auf zwei sind alle mit Klarnamen drin, nur die Abschnitte
sucht
sind.
Auch.
Ja, dass man sucht.
Also, dass man so denkt, so, das ist doch bestimmt.
Ja, und das geht ja auch an manchen Stellen besser und an anderen schlechter. Denn es gibt natürlich bestimmte Schreibstile oder Tonlagen, Stimmen, die weniger einprägsamer sind als andere und manche mit einem hohen Wiedererkennungswert. Zum Beispiel hat auch Ulrike Dresner mitgeschrieben oder Kim de Lorison. Und da habe ich schon manchmal geglaubt zu wissen, das könnte, dieser Textabschnitt könnte von der einen oder der anderen Person geschrieben sein. Ich finde, was Heike Geißler auf der Klappe geschrieben hat, trifft es eigentlich ganz gut. Sie spricht nämlich von diesem Buch als von einem lebendigen Körper, der zu reden beginnt. Ich fand es aber ganz erstaunlich, dass bei dieser Chorerfahrung, bei diesem Raum voller Stimmen, es trotzdem auch Stimmen gibt, die so allein stehen bleiben. Da gibt es zum Beispiel Abschnitte über asexuelle Erfahrungen oder Trans-Erfahrungen. Und dann wird in diesen oft schmerzhaften Erzählungen oder eben auch, es reduziert sich nicht darauf, das möchte ich ganz klar betonen, es reduziert sich nicht auf schmerzhafte Erzählungen, aber jetzt mal egal, welche Art diese Erzählungen sind, gibt es eben diese Abschnitte, die ohne große Resonanz bleiben oder ganz ohne Resonanz bleiben und das fällt in so einem Text, wo sich so ein Gewebe entspinnt, natürlich auf.
Also so nach dem Motto, jemand erzählt was Schmerzhaftes, aber dann antwortet niemand so richtig, sondern fängt wieder ein anderes Thema
ja,
eher an.
Ja, es muss aber auch nicht schmerzhaft sein, aber es einfach Erfahrungswerte, wo man merkt, so kollektiv manche Erfahrungen sind, manchmal ist das Kollektiv eben sehr klein, das solche Erfahrungen teilt und dann kann auch bei 18 Personen manches eben wie in der Gesellschaft auch, also es ist aus der Gesellschaft herausgenommen, ja, und dann ist eben wie gesellschaftlich eben auch manches unterrepräsentiert. Mhm. Allerdings ist alles, also alles in Anführungszeichen, vieles natürlich enthalten. Und das ist mir aufgefallen, das hat fand ich interessant, weil natürlich, es gibt auch Abschnitte, wo ganz konkret aufeinander eingegangen wird, wo jemand zum Beispiel etwas sehr Schmerzvolles berichtet und dann jemand schreibt, danke, dass du das hier geteilt hast und so. Also man merkt eben ganz unterschiedliche Art und Weisen des Aufeinandereingehens. Es kann natürlich immer auch am Editieren liegen, weil ganz klar, diese Texte wurden alle in dieses Dokument geschrieben und danach editiert. Also das Dokument scheint auch insgesamt länger gewesen zu sein. Das Spannende ist, dass es für mich eben diese Ambivalenz gab und was auch interessant war, ich hatte nicht nur das Gefühl mitzuhören, sondern auch mitzureden. Und um nochmal irgendwie für dich meine ungefilterten Leseeindrücke zu teilen, habe ich ein paar Stichpunkte aus meinen unbearbeiteten Notizen mitgebracht, die einfach so in meinem Handy standen beim Lesen. Und zwar, am nächsten Morgen, habe ich das wirklich gesagt? Oder wie gut, endlich gesprochen zu haben? Das wollte ich niemals wissen. Am Ende bin ich doch immer allein. Gut, dass wir es dennoch geteilt haben. Also du siehst, irgendwie kann man gar nicht anders, als sich in dieses Gespräch so einzugliedern, weil natürlich, gerade wenn viele Stimmen aufeinander Bezug nehmen, man auch selbst anfängt, Bezug darauf zu nehmen, in seinem eigenen Kopf.
Was mich ein bisschen zu der Frage führt, aber ist das, sind es hauptsächlich Autorinnen? Oder fast ausschließlich? Du hast Kim de Lorisor gesagt, ne? Aber sonst?
Ja.
Also, oder wie ist das so von der...
Also hier ist natürlich explizit von AutorInnen die Rede, also auf jeden Fall von sozusagen, ich glaube der Anspruch ist vielleicht schon alle Geschlechter abzubilden, es gibt also jetzt nicht weiblich-männlich.
Aber von den Namen, weil du hast ja gesagt, wer mitgeschrieben hat, sind da auch ein paar Autoren genannt sozusagen, also ist das so einfach so eine Mischung?
Ja, also ich würde sagen, es sind queere und weibliche AutorInnen.
Okay, ja. Passt ja irgendwie auch so ein bisschen zur ganzen... Genau. Aufmachung, sage ich mal, und richtig. Auch zur ganzen Herangehensweise und auch das, was du erwähnt hast, von diesem feministischen Standpunkt aus, wo das herkommt.
Ja.
Aber es hat mich einfach interessiert. Sehr schön. Und das heißt aber, diese Stimmen, die tauchen dann auch immer wieder auf.
Ja,
also
genau.
Und nicht jeder hat einmal was geschrieben.
Nee,
sondern
es ist sehr durchmischt.
Okay.
Und wie gesagt, aber natürlich bei manchen Stimmen stellt sich so ein Wiedererkennen ein und bei anderen eben halt nicht. Ja, also es ist wie in einer großen Gruppe von Menschen. Nach einem Abend hast du wirklich das Gefühl, zwei sind dir total im Gedächtnis und die anderen.
Manches ist es auch ein bisschen. Ja.
Verwechselst du dann vielleicht auch mal und das, also ich finde es schon, war schon eine spannende Leseerfahrung. Auch ein bisschen verwirrend einfach und fordernd. Es gibt ja auch so eine Content Note zu Beginn, weil es halt eben thematisch natürlich schwierig ist in vielen Punkten und Trauma berichtet werden und so weiter. Aber sehr, sehr spannend und vielleicht können wir uns ja grundsätzlich das ganze Thema mal oder können das ganze Thema im Hinterkopf behalten, weil es gibt ja auch den Kraken Verlag zum Beispiel. Ich glaube, der ist sogar in Leipzig, der auch explizit kollektives Erzählen publizieren möchte. Und da kann man mal schauen, was diese Form in den nächsten Jahren noch so machen
macht.
Wird.
Ja, gerne. Und vielleicht auch in die Historie verweisen, dass es eben dieses chorische Sprechen zum Beispiel, das ist kein kollektives Erzählen, aber dieses Erzählen in Dialogen. Wir hatten ja zum Beispiel auch Crossman damals, weißt du, aus der Zeit fallen ist ja auch so ein Erzählen, wo es gar nicht so eine klare Erzählung gibt. Also es hat natürlich eine Person geschrieben, aber letztlich funktioniert die Erzählung an sich einfach über ganz viele verschiedene Stimmen. Und es gibt gar nicht, ne? Also es gibt so Sachen, die schon in die Richtung gehen. Also auf jeden Fall gerne.
Erzähl du doch mal, was du mitgebracht hast.
Ja, gerne. Und zwar, wir sind Pioniere von Caleb Erdmann und das ist, wenn du jetzt gesagt warst, so herausfordernd und ein bisschen so, dann ist Caleb Erdmann mit Wir sind Pioniere, würde ich sagen, so ein bisschen so ein Gegenprogramm. Mhm. Das ist ein Buch, was man sehr gerne, das kann ich schon mal sagen, liest und was einfach sehr viel Spaß macht und sehr viel Tempo hat und was so, weißt du, wir zwei lesen ja sehr viel und auch sehr regelmäßig für den Podcast und öfters ist es ja so, dass wir die Bücher auch teilweise wirklich irgendwie, weiß ich nicht, dass wir am Dienstag sagen, wir machen nächste Woche die und die Folge, wir müssen das jetzt noch schnell machen oder so. Und dann ist es ja auch manchmal schon eine Herausforderung, diese Bücher dann auch zu lesen. Und gerade wenn sie, also Bücher können ja auch gut sein und trotzdem sehr, sehr anstrengend zu lesen. Und dann freut man sich über so Bücher wie Wir sind Pioniere, wo man einfach so merkt, so okay, das schlage ich auf, bin sofort drin, die Handlung geht weiter, ich bleibe jetzt an nichts groß hängen, weil dieses Buch entfaltet und das ist auch sehr gut durchgearbeitet, so ein Erzählfluss. Es ist eigentlich wie so, man taucht quasi wie in so zwei Bewusstseine ein, auch wenn es in Personal erzählt ist, es ist kein Bewusstseinsstrom, aber wir haben quasi zwei Figuren, genau, also hier wird eine Beziehung geschildert zwischen Vero und Bruckner, und die zwei sind gerade nicht beieinander. Er macht eine Moderation irgendwo in Österreich und sie ist Kellnerin und hat gerade erfahren, dass sie schwanger ist.
Von Bruckner.
Von Bruckner.
Der nur
genau.
Einen Nachnamen
und die telefonierten, also das ist sozusagen so, das ist in dem Roman generell so, dass oft so die Namen, die Freunde untereinander so, weißt du, das gibt es doch so, dass man, dass einer irgendwie immer Bruckner genannt wird oder so, und das wird auch so ein bisschen erklärt, aber das ist so, das passt auch zu dieser Ebene, in der hier erzählt wird. Also die zwei erfahren quasi, sie werden Eltern, sind aber noch nicht beieinander und müssen so sozusagen einiges mal klären. So, ne? Also in ihrem Kopf. Also es ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ich glaube, bei uns zwei war das sehr anders, habe ich mir gedacht. Ich habe das sehr oft gedacht, zumindest für mich kann ich da auf jeden Fall sprechen, dass so, als ich wusste, dass wir Eltern werden, meine Frau und ich, dann war irgendwie so, da war das alles schon so auf die Bahn gebracht, weißt du, das war jetzt nicht so zufällig. Bei diesen Figuren ist es eher so, die haben es dann zwar schon auch wohl probiert, haben aber vorher noch nicht daran gedacht, ihr Leben so ein bisschen aufzuräumen und
sie
zu sortieren.
Sie haben nicht daran gedacht, dass es auch klappen kann.
Ja,
was
und,
das
auch,
bedeutet,
und auch, was
das
dann bedeutet. Ne? Und die fangen dann halt so damit an. Und was ich ganz interessant fand, wir haben also diese zwei Figuren, die sich da so immer näher aufeinander zubewegen. Der Bruckner fährt dann nochmal nach München, um noch einen anderen Freund nochmal kurz zu besuchen, sozusagen auf dem Rückweg. Und die Vero, die sind nämlich auch in einer offenen Beziehung. Das ist ein wichtiges Thema hier. Die hat natürlich jetzt mit dem Part der offenen Beziehung, mit dem das eigentlich immer so ganz locker ging, jetzt müssen halt auch Sachen geklärt werden. Weil eigentlich war die Abmachung zwischen den beiden, wenn ein Kind kommt, dann ist Schluss mit offen. Dann sind es wir und das Kind. So, es ist auch ein riesen Konfliktpunkt in dem Buch. Was ich aber ganz interessant finde, dass es, wir haben ja, es gibt ja total viele Romane, die so vom Aufwachsen erzählen und dann diesen Moment wählen, so nach der Schule und so in die Uni rein, aber oft eben auch so nach der Schule, so dieses, ne, zum Beispiel Der Fänger am Roggen und so, diese Romane, die so, und dieser Roman erzählt quasi den Moment nach dem Studium. Also, ne, und ich finde, das ist mir ist dann einfach aufgefallen, es gibt gar nicht so viele Romane, die so explizit diesen Moment, diesen, du gehst irgendwie in die Arbeitswelt rein oder versuchst es, und das sind aber alles Figuren, die es eben noch nicht geschafft haben, weißt du? Also, das sind nicht Figuren, die jetzt einfach dann halt den Job anfangen und dann erfährt man, wie das halt so losgeht, sondern das sind Figuren, die quasi noch so in diesem Studentenmodus sind, so eben offene Beziehungen, mit Freunden rumhängen, irgendwelche Ideen spinnen, dann haben sie auch so Medienideen, die mal mehr oder mal weniger gut funktionieren und ne, so Projekte dann machen, manche haben dann irgendwie voll den Erfolg auf einmal und man selber hängt noch so ein bisschen rum und überlegt noch.
Verstehe.
Und das ist halt so sozusagen diese Stimmung, in der sich das Ganze abspielt.
Ist eine total spannende Zeit, finde ich.
Genau.
Vor allem aus der Perspektive, wenn ich jetzt so zurückgucke, jetzt wo alles sich so verfestigt hat in einer guten Art und Weise für mich, aber wo alle Strukturen eben ziemlich eingeschliffen sind, kommt einem das nochmal wilder, ist jetzt vielleicht das falsche Wort, weil meine Studienzeit relativ brav gewesen ist.
Ja,
aber
genau.
Weißt du, wie ich meine? Man ist halt irgendwie, man probiert so vieles aus und es gibt nicht so einen richtigen Alltag. Und insofern finde ich diese Phase eigentlich total spannend, weil ja damit so dann wirklich erstmal so ein großer Teil der nächsten Jahre gesetzt wird. Ja, also du hast halt einen Job, der mehr oder minder fest ist.
Du entscheidest extrem wichtige Sachen, ne?
Genau.
Und wenn dann das Kind kommt, und das ist auch das, was ich an diesen Figuren, glaube ich, sehr mag, ist, dass schon klar ist, die wollen schon Verantwortung für dieses Kind übernehmen. Denen ist schon bewusst, bei allem, wie chaotisch und verpeilt sie sind, ist ihnen schon bewusst, sie müssen jetzt Dinge in ihrem Leben ändern dafür, weißt du? Und das finde ich sehr sympathisch, weil mir manchmal so Figuren, die dann so, denen dann so alles egal ist und die dann so rumhängen und irgendwie so über allem stehen und so zynische Bemerkungen zu allem machen, sowas gefällt mir halt einfach gar nicht, weißt du? Und das gibt's ja auch so manchmal in solchen Büchern, so einen Sound in so Erwachsenwerden-Romanen oder sowas. Das ist hier nicht so und aber auch einfach, wie schwer das ist. Also es kommen auch so Themen vor, wie zum Beispiel, wie versichert man sich, wenn man nicht so richtig einen guten Job hat, weißt du? Plötzlich ist alles so teuer, das ganze Leben ist so teuer. Man muss jetzt irgendwie die Miete bezahlen. Man muss auch langsam so voreinander irgendwie sagen, sind all unsere Träume und Vorstellungen, was wir so machen mit unserem Leben, wirklich richtig? Wir kriegen gleich ein Kind. Ist das wirklich ausreichend, was wir da treiben, so, ne? Und diese ganzen Fragen tauchen da sehr schön auf. Ich habe vorhin von so einem Sound gesprochen, oder von einem guten Fluss. Und ich würde sagen, das Tolle an dieser Sprache ist, die arbeitet so mit ganz vielen Versatzstücken. Also da kommen sehr gute Beschreibungen vor, Details. Es kommt Versatzstück aus Medien, Architektur, Geschichte. Die Ortsbeschreibungen sind sehr toll. Also München, Mannheim. Man hat wirklich so, das ist so, es fällt mir auch gerade auf, weil mir das immer extrem schwer fällt irgendwie, so wirklich minutiös so, bam, 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 kommen so die Details zu einer Stadt, zu einem Ort, zu einem Platz, ne? Und das mischt sich dann und fließt auch Politik ein, zum Beispiel der österreichische Kanzler taucht mal auf. Genau. Und was mir noch so aufgefallen ist, jetzt zu, also als was, was mich dann am Anfang noch ein bisschen gestört hat, was ich fand, was dann besser wurde, und was vielleicht auch erklärbar ist, ist, dass ich fand, dass die weibliche Perspektive am Anfang wesentlich schwächer einfach war als die männliche. Mhm. Ich glaube aber, dieses Problem hat man fast immer, wenn man zwei Perspektiven in einem Roman abwechselt. Also ich weiß nicht, wie dir das geht, aber ich kenne total viele Romane, auch früher noch, wo ich immer irgendwie zu einem, man will dann irgendwie so, vielleicht auch manchmal aus persönlichen Präferenzen, man will dann immer zu dieser einen, freut man sich drauf, wenn diese Perspektive wiederkommt und ja, bei der anderen stimmt. Denkt man sich so, okay, gut, lese ich jetzt weiter. Mhm. Und ich glaube, hier hatte ich so das Gefühl, dass inhaltlich ich an der Perspektive gar nichts auszusetzen fand, aber dass ich einfach dieser Typ, dieser Bruckner, der versucht damit klarzukommen, wesentlich lebendiger und irgendwie dass ich den wesentlich besser greifen konnte, als die Vero, die gerade damit klarkommen muss, schwanger zu sein. Ich hatte da so das Gefühl, einfach auch vielleicht aus persönlichen Erfahrungswerten dann, ne, was als Myriad schwanger geworden ist damals und als es dann losging und was das dann alles bedeutet hat, dass davon sehr, sehr wenig irgendwie in dieser weiblichen Perspektive drin war. Das ist dann vielleicht auch ein bisschen bei aller Kenntnis, die der Roman in anderen Bereichen sozusagen hat, in den Beschreibungen der Städten und diesen Studentenmilieus und sowas, hat das da so ein bisschen mir gefehlt. Und das wurde dann aber mit der Zeit besser. Genau, also so viel dazu. Kleiner Disclaimer, macht man ja eigentlich am Anfang. Ich habe mit Caleb zusammen studiert, also der war in meinem Jahrgang. Und es ist aber so, dass ich tatsächlich einfach jetzt so für einen Podcast, wir können ja eh machen, was wir wollen.
Ja.
Und ich hätte das Buch einfach nicht mitgenommen. Also auch jetzt, wenn es uns zugeschickt, wenn es mir nicht gefallen hätte. Ne? Ich habe es jetzt gelesen. Und
ja, da bist du sehr streng, das weiß ich.
Muss wirklich, ja, und ich finde es aber auch so unangenehm, dann was schlecht zu machen.
Ja.
Und ich glaube, bei dir ist es ja vielleicht gar nicht so unähnlich, dass man einfach so dieses hat, wir empfehlen gerne Sachen, auch gerne von Leuten, die wir kennen und die wir mögen. Aber wir müssen es halt gut, also ne, wir wollen es halt gut finden. Und ansonsten erwähnt man es einfach voll. Nicht, weil man will ja jetzt auch niemanden
was Schlechtes.
Irgendwie, ich glaube, es ist auch einfach nicht das Anliegen von unserem Podcast, jetzt die ganze Zeit zu sagen, ja, das Buch ist voll schlecht und das ist richtig schlecht gemacht.
Ist ja auch wirklich, man muss das mal ganz klar sagen, ne? Also wir machen das hier, das hat angefangen als so eine Art Hobby, weil uns das extrem viel gibt, uns darüber auszutauschen. Wir haben nach dem Studium ansonsten ja gar keine Möglichkeit mehr, uns irgendwie weiterzubilden, außer das selber irgendwie zu machen.
Ja.
Und deswegen einfach jede Woche ganz viel zu lesen und sich darüber auszutauschen, das ist was ich am Feierabend mache. Und ich glaube, das muss Leuten auch bewusst sein, die das hören. Also ich suche mir kein Buch aus, von dem ich vorher schon weiß, dass mich das komplett nerven wird, weil ich einfach dann mich hobbymäßig in meiner Freizeit nerven und aufregen würde und dafür habe ich einfach wirklich keine Zeit und darauf habe ich auch überhaupt keine Lust. Und ich glaube, was auch noch dazu kommt, es gibt ja viele, die sich da nach Orientierung sehnen im Sinne von, dieses Buch ist scheiße, das solltest du nicht lesen und dieses Buch ist gut und das solltest du lesen. Aber am Ende, glaube ich, funktioniert vieles so nicht. Wir sind uns alle einig, dass vielleicht Arztromane jetzt nicht unseren literarischen Ansprüchen genügen. Aber ansonsten gibt es an Büchern, die ich selber persönlich nicht gerne gelesen habe, trotzdem vieles, was andere Leute extrem glücklich macht beim Lesen. Ja. Und genau deswegen ist das hier einfach eine Sache.
Wir reden lieber über das, was uns was gibt und was vielleicht hoffentlich anderen dann auch was gibt.
Und was es ist, was uns daran etwas gegeben hat.
Ja.
Insofern
ist dieses Buch auf jeden Fall gut und empfehlenswert und vor allem, glaube ich, für dieses Lesen, was man manchmal einfach auch braucht, ne? Auch im Urlaub oder auch wenn man irgendwie sich auch mit dieser Phase nochmal auseinandersetzen will. Ich glaube, dass das auch viele sich da nochmal anders drin wiederfinden werden.
Ich muss übrigens noch was ergänzen.
Ja,
weil
gerne.
Du hattest gesagt, dass das so eine Perspektive ist, die man so selten liest. Und da ist mir in den Sinn gekommen, dass ich gerne noch ergänzen möchte zu dem Buch Wir kommen, dass es total genial ist, dass dort auch AutorInnen dabei sind, die zum Beispiel die 60, sage ich mal, überschritten haben und auch die 70 und auch weitaus älter sind zum Teil. Und das fand ich wirklich fantastisch,
Weil, dass man nicht so sagt, sozusagen Begehren ist ja dann, oder diese ganzen Themen da draußen sind doch dann eigentlich abgeschnitten.
Richtig,
so bis,
wir haben es im Literaturbetrieb mit so einem enormen, mit so einer enormen Altersdiskriminierung zu tun. Da haben wir in diversen Folgen auch schon drüber gesprochen. Und das hier einfach gleichberechtigt zu lesen und das hat diesen Austausch eigentlich rund gemacht. Weißt du, was ich meine?
Ja,
von der
Vielfalt total.
Der Persönlichkeiten, auch in der Vielfalt in der Altersstruktur, das war schon toll und auch insofern spannend, dass es hier eben auch eine Perspektive ist, wie bei Caleb Erdmann eine ganz andere, aber eben eine, die man selten liest.
Mhm, total. Ich muss da jetzt gerade, darf ich kurz eine Geschichte erzählen?
Ja, bitte. Ja,
wir sind doch hier der Geschichten-Podcast.
Genau.
Bei den Oscars war die Schauspielerin Rita Moreno am Interview, also zum Interview kam die. Und ich weiß nicht, sagt die dir was, die Name?
Josef, ich kenne noch keine Schauspieler.
Okay. Muss man auch nicht jetzt unbedingt, aber Rita Moreno hat damals in West Side Story, als der Film damals rauskam, ne, also der erste, dieses Musical hat sie mitgespielt und da war sie noch sehr jung und sie ist da einfach durch diese Rolle sehr legendär geworden quasi, ne? Und die ist aber jetzt schon weit über 90 und kommt dann an den roten Teppich und wird dann so gefragt, so ein bisschen zu den Oscars und so, und dann so eine Frage so, oder dann fängt sie an zu erzählen und sagt so, haben Sie Bradley Cooper gesehen? Und der so, ja. Und dann sagt sie so, der ist so heiß, dieser Typ. Und so, ne? Und das musste ich auch gerade auch nochmal nur so dran denken, weil es ist so dumm, dass man das einfach so trennt und so denkt, so, warum sollte eine 90-Jährige einen Mann so bewerten, quasi wie alle anderen das auch tun, ne? So, und das ist einfach auch so ein schöner Moment, wenn sowas dann auch irritiert wird oder auch einfach in Frage gestellt wird, dadurch, dass man es anders macht.
Ja, also grundsätzlich einfach das Verhältnis zu anderen Körpern, ne? Also zu anderen Menschen, das ist immer irgendwie von Anziehung und Abstoßung geprägt, egal in welchem Alter. Und insofern, es ist auch ermutigend, ganz konkret hat es mich ermutigt, dass ich irgendwie dachte, ich würde gerne mal mit meiner Familie über solche Themen sprechen, auch mit den älteren Familienmitgliedern. Ja.
Dann haben wir noch ein bisschen Lyrik, Lynn.
Ja.
Also und zwar, das ist jetzt nicht hier das Gedicht zum Abschluss.
Nee, das kommt
es
danach.
Es gibt noch ein Gedicht zum Vorabschluss. Wir sind ja hier voll die Lyrik-Folge.
Ja.
Okay, nee, aber wir kommen mit ein bisschen Lyrik. Erzähl.
Ja, wir kommen mit ein bisschen Lyrik. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass wir eine Zusendung bekommen haben. Und zwar die neue Ausgabe der Münchner Reden zur Poesie vom Stiftung Lyrikkabinett München. Die Reihe widmet sich ja ein- bis zweimal im Jahr poetologischen Fragen und dokumentiert eben zugleich die Bedeutung, die der Dichtung in verschiedenen Bereichen, ich sag mal, der Gegenwartskultur zukommt. Man könnte es auch anders ausdrücken, habe ich mir gedacht. Gedichte finden zu wenig statt dafür, dass sie uns so wichtig sind. Und es geht eben nicht nur darum, Gedichte vermehrt zu veröffentlichen und in den Fokus zu rücken, sondern eben auch die Gedanken dazu, was ein Gedicht kann und ist und was es nicht ist. Und diese Auseinandersetzung macht mir persönlich sehr viel Spaß. Das ist grandios und liest sich teilweise wie ein Gedicht selbst. Und jetzt fliegt gerade ein Helikopter über dein Haus. Okay. Das war auch so ein kleiner Gruß von oben. Ich finde immer ja, das ist eine Grundsatzfrage, aber ich finde, man muss nicht alles verstehen, was Gedichte wollen. Man muss Gedichte einfach lesen. Laut und leise und allein und mit anderen. Und deswegen finde ich es auch so schön, wenn ja zeitgenössische DichterInnen ihre Gedanken veröffentlichen, die hinter ihren Texten stecken, ohne dass es jetzt eine Interpretation liefert, sondern einfach eine Art Werk, einen Einblick in die Werkstatt bietet.
Mhm.
Und da ist natürlich diese Münchner Reden zur Poesie wie ein perfekter Anlass. Du kennst auch, glaube ich, einige AutorInnen, die da schon gesprochen haben. Ulrike Dresner hat dort mal die Rede gehalten, die dann auch in dieser Reihe erschienen ist. Oswald Egger, Uljana Wolf, Anja Udler. Und zuletzt war es eben Jewgeni Breiger. Und im Anschluss an diese Rede ist sie dann auch gedruckt worden, was ich für ein großes Glück halte, weil ich mündlich gar nicht schnell genug bin.
Ja, total. Also, total. Das kann ich mir richtig gut vorstellen, dass man.
Wirklich?
Also, ich meinte, das ist nicht in Bezug auf dich, ne? Aber das kommt jetzt so voll so rüber. Und also, ja, total. Wenn ich da an Lynn denke, dann klar, da geht gar nichts. Sie ist zu blöd dafür. Nee, aber dieses, gerade wenn es um Lyrik geht und jemand da so sich wirklich tiefgehend Gedanken gemacht hat und diese Gedanken dann präsentiert und dann einfach erzählt, dann kannst du ja erst so einen ersten Eindruck damit mitnehmen, aber du kannst ja nicht allem einfach alles schon so aufnehmen.
Ja, vor allem die Rede ist ja auch eine Kunstform der Sprache.
Ja, ja.
Und das ist ja nicht wie eine Vorlesung in der Uni, wo dann jemand was erklärt und dann sagt, sie gucken mich jetzt alle so ratlos an, dann formuliere ich es nochmal anders.
Ja, ja, dann mache ich es nochmal einfacher.
Komplett durchgearbeitet und extrem spannend. So ist es eben auch hier. Hier kann jetzt alles nachgelesen werden, was Evgeny Breiger da gesagt hat. Und es hat einen ganz schönen Titel, nämlich am Anfang knäuelte das Wort, am Ende platzt der Gottballon. Und daraus wird man ja wirklich jetzt mal so beim Titellesen überhaupt nicht schlau.
Aber man merkt gleich schon quasi die Ebene, auf der ja auch so gedacht wird und
ja,
gesprochen wird.
Ja, total.
Ne?
Es geht auch aufs Ganze. Das wurde auch im Vorfeld in so einem kleinen Vorwort ein bisschen eingeordnet, dass es hier wirklich, ja, so wie sie schreiben, aufs Ganze geht. Hier geht es nämlich drum, wie ein Gedicht in der Lage ist, ja eigentlich Aggregatzustände der Wirklichkeit zu verändern, alles in Bewegung zu setzen und im Prinzip ja ist diese Rede auch sehr ergreifend, weil sie so ein Versprechen beinhaltet, nämlich das ist so ein bisschen der Schluss. Evgeny Breiger schreibt hier: Versprechen Sie es mir auch, denn ich verspreche Ihnen, ich werde bis zum letzten Atemzug kämpfen für die Sache, für Sie und für mich. Und während am Anfang eben so ein pulsierendes, winziges Knäuel geschildert wird, in dem die Kraft der Worte steckt, dann ist es jetzt hier am Ende ein Ballon, der platzt und dem dann ein Odem entweicht. Und das ist also wirklich ein wahnsinniger Bogen, der da auf wenigen Seiten gespannt wird. Und auch eine große Liebeserklärung an die Poesie, also wie Evgeny Breiger über Gedichte anderer AutorInnen spricht in diesem kurzen Band. Das ist bemerkenswert, also auch Gedichte auseinandernimmt, über die ich ahnungslos hinweggelesen hätte. Das ist ganz, ganz spannend. Also auch das eigene Leseverhalten wird so ein bisschen geschult und das ist wahnsinnig schön. Ich habe richtig Lust, mich auch in die anderen Texte der Reihe einzulesen und den anderen AutorInnen so ein bisschen über die Schulter zu schauen.
Das heißt, wir können die ganze Reihe gleich empfehlen, als Konzept einfach auch.
Als Konzept. Und ich finde auch, also klar, wir sind ja auch von der sogenannten Schreibschule, wie immer so despektierlich gesagt wird. Also wir haben das studiert und damit geht für mich auch die Überzeugung einher, dass Schreiben ein Handwerk ist. Und ich finde, genau solche Sachen sich anzuschauen, das sollte für alle, die gerne gut lesen und schreiben wollen, eine Anlaufstelle sein. Und
auch für die Beschäftigung mit Lyrik, ne? Weil das ist dann meistens ja nochmal für viele nochmal eine Hürde dazu, zum Schreiben von Prosa oder sowas, dass Lyrik für viele trotzdem nochmal so verschlossen bleibt.
Richtig.
Und dann ist ja sowas umso wertvoller.
Total. Und das Spannende ist ja auch, wenn man sich die Reihe anschaut, man kann ja im Prinzip eigentlich einsteigen mit Leuten, deren Texte man vielleicht sowieso total mag.
Ja.
Und dann in verschiedene Bereiche übergleiten, wo man noch keine Berührungen hat. Insofern eine große Empfehlung, die Münchner Reden zur Poesie.
Und damit kommen wir schon wieder zur Poesie.
Richtig.
Zur Abschlusspoesie.
Zum Abschlussgedicht. Ich habe kurz gedacht beim Raussuchen, jetzt ist es langsam soweit, ich habe nichts mehr. Weil wir haben jetzt schon so viele Gedichte jede Folge gelesen. Es ist jede Woche ein Gedicht und für mich ist der Anspruch auch so ein bisschen, dass
das
ich
ist
jetzt,
nicht dieselben.
Ja, dass ich nicht aus demselben
so.
Band oder von der, also ne, allein dieselbe Autorin, derselbe Autor irgendwie immer wieder vorkommt. Und dann habe ich wieder mein Bücherregal konsultiert und habe natürlich noch etliches gefunden. Also uns gehen die Gedichte so lange nicht aus. Ich lese heute ein Gedicht von Beate Bohn aus dem wunderbaren kleinen Band Milchstunde ohne Schwimmlehrer. Wie kam ich zum Fluss? 1. Auf vorkragenden Ufern, die ein Töpfer mit Lehm und feinen Engoben bestreicht, wo ein Holz zu finden, leicht Ton ist, ein plastischer Stoff, blind noch aus Nestern gestochen. Die Erde ist meine Scheibe. Um Mitte mit meinen Füßen gedreht, wär ich Gottes Geselle. Du musst den Ton bezähmen. Der erste Vokal rund ist eine Schale. Ich bin im Ton, heb meinen Leib aus Finsterkeit, mit Händen aus Erde ans Licht. 2. Nicht mehr die feste Gestalt rührt mich, geweckt aus dem Schlaf von Erde und Glimmer, bin ich doch aufgebrochen zum Wort. Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Mieglitz und Josef Braun.